Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke.
Ja, herzlich willkommen zu unserem allerersten Security Insider Podcast. Mein Name ist Peter Schmitz, ich bin der Chefredakteur vom Security Insider und sitze heute hier in unserem kleinen, viel zu heißen Studio mit unserem Moderator, dem Dirks Rocke. Servus Dirk.
Hallo Peter, grüß dich. Ja, wir sollten den Leuten vielleicht noch erzählen, was wir mit dem Podcast vorhaben. Und zwar haben wir uns da gedacht, dass das keine starre Darstellungsform sein soll, sondern wir wollen ein paar Meinungen bringen, vielleicht auch mal ein Interview führen oder auch wie heute die News des letzten Monats nochmal Revue passieren lassen. Ja, und dann gleich die Frage an dich. Was war denn das Thema im Juni für dich, was am meisten herausgestochen ist?
Ah, das ist eine spannende Frage tatsächlich, Dirk. Denn was wir in diesem Monat wirklich erstaunlich viel gesehen haben, das waren quasi Meldungen des BSI, Warnungen, Informationen des BSI. Und zwar hatten wir da zum Beispiel Anfang des Monats die Veröffentlichung der Sicherheitsüberprüfung der Blockchain-Technologie. Da hat das BSI also auf die Blockchain-Technologie, auf die Implementierung, die Möglichkeiten der Sicherheit in der Implementierung und in der Technologie selbst hin untersucht. Ist ein spannende Lektüre, sind gute 100 Seiten diese Untersuchung. Wenn man das Thema im Unternehmen hat, dann ist das auf jeden Fall was man sich mal anschauen sollte. Was sich auf der anderen Seite zum Beispiel wirklich jedes Unternehmen anschauen sollte, ist, das BSI hat jetzt vor ein paar Tagen Konfigurationsempfehlungen herausgegeben für die sichere Konfiguration von Microsoft Office. Das heißt, da reden wir dann von Word, von Outlook, wie man diese Systeme sicherer kriegt, als sie aktuell sind. Und da geht es dann zum Beispiel um so Sachen wie Makros im System genutzt werden oder dass man zum Beispiel keine HTML-Ansicht, keine automatische HTML-Ansicht haben sollte, weil damit eben Daten aus einer E-Mail zum Beispiel gleich verarbeitet werden. Das ist auch ganz spannend und nachdem wirklich in fast allen Unternehmen in Deutschland in irgendeiner Form Microsoft Office eingesetzt wird, sollte das sich wirklich jeder mal anschauen. Zwei andere Sachen, wo das BSI wirklich ganz explizit gewarnt hat, das ist zum einen die RDP-Sicherheitslücke Bluekeep, die wir ja schon seit Mai kennen, aber da hat das BSI jetzt nochmal aus aktuellem Grund nochmal warnen müssen und wovor sie auch erneut warnen mussten, war vor Smartphones, die bereits ab Werk mit Schadsoftware vorinstalliert ausgeliefert werden. Also von daher, das sind so, was war für mich so das Highlight des Monats, dass wir wirklich vier große Themen vom BSI hatten.
Ich dachte, das war ein ziemlich großes Highlight, du hast ja gar nicht wieder aufgehört. Was mir jetzt noch im Kopf hängen geblieben ist, ist das Bluekeep, also diese Wurmlücke, die jetzt endlich auch einen Namen hat, wie das ja so oft ist in der IT-Branche. Ich habe mal nachgeschaut, was das bedeuten könnte und habe dann sogar noch ein Logo gefunden. Da sieht man dann halt so eine Festung, so eine blaue und Burgfriede. Also das Keep steht da in Englisch unter anderem auch für diesen Burgfried. Ja, und jetzt komme ich wieder ab und freue mich über das Logo. Aber worum ging es denn überhaupt technisch?
Technisch ging es um eine Sicherheitslücke, die im Remote Desktop Protokoll entdeckt wurde. Und zwar, wie gesagt, schon im Mai. Im Mai ist sie dann gepatcht worden durch Microsoft. Und das ist also eine Sicherheitslücke, die vor allem in alten Systemen, also in Windows XP, in Windows Server 2003, Windows 7, Windows Server 2008 und so weiter zu finden ist. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gefährliche Sicherheitslücke. Bei der ersten Betrachtung sind da so Erinnerungen an WannaCry wach geworden und man hat davon gesprochen, dass das potenziell eine neue Form des WannaCry-Wurms werden könnte, weil das Problem tatsächlich ist, dass diese Schwachstelle automatisch aus der Ferne ausnutzbar ist. Das heißt, eine Schadsoftware kann automatisch nach offenen Ports im Internet suchen, wo das RDP-Protokoll ansprechbar ist, diese Sicherheitslücke ausnutzen, wenn sie nicht gepatcht ist und sich auf einem entfernten Rechner einnisten. Und wie gesagt, das Ganze ist schon im Mai gepatcht worden Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass das BSI die Entwicklung von Exploits für diese Schwachstelle entdeckt hat. Also in den cyberkriminellen Kreisen wird jetzt aktiv an einer Ausnutzung der Schwachstelle gearbeitet.
Nachdem Microsoft jetzt natürlich auch Updates veröffentlicht hat für die älteren Windows-Systeme, machen sie ja auch nicht so oft. Mhm. Also was haben sie jetzt? XP 2003 und dergleichen haben sie ja auch gepatcht.
Genau.
Das scheint ja schon eine gewisse Relevanz zu haben, auf die man dann achten sollte. Gibt es denn tatsächlich noch so viele Systeme, die jetzt nicht irgendwie geflickt sind, die noch eine Gefahr darstellen?
Ja, also ich würde jetzt fast sagen, gib mal einen Tipp ab. Was denkst du denn, wie viele Systeme weltweit aktuell, also wir reden wirklich von Juni, noch verwundbar sind?
Du machst mir Spaß. Jetzt ins Blaue rein, ein paar Tausend?
Ja, also da wären wir dann bei Deutschland. Also tatsächlich ist es so, weltweit ist immer noch rund 1 Million Rechner mit dieser Verwundbarkeit übers Internet erreichbar. In Deutschland sind das aktuell mindestens 14.000 Rechner, die mit dieser Schwachstelle erreichbar sind. Und das ist schon dafür, dass wir seit über 4 Wochen einen Patch für diese Sicherheitslücke haben und Microsoft sich wirklich auch für die alten Betriebssysteme, für die es schon keinen Support mehr gibt und die man daher auch eigentlich überhaupt nie mehr einsetzen sollte, hat Microsoft nochmal Updates gebracht. Und wir reden immer noch davon, dass aktuell 14.000 oder mehr Systeme noch verwundbar sind. Das ist echt nicht schön.
Also an der Stelle nochmal der eindringliche Hinweis an alle, die so eine alte Kiste nutzen. Updatet eure Systeme oder schmeißt sie gleich ganz raus.
Jawohl. Das kann ich nur unterstreichen.
Wie schaut es denn aus mit neuen Systemen? Da gab es auch wieder ein Patch D. Was wurde denn da getan?
Also da muss man wirklich jetzt schon fast sagen, wenn man den Mai Patch Day bedenkt, dann war der Juni Patch Day fast entspannt. Da gab es klar wieder für Dutzende Systeme und Subsysteme Updates und Patches, auch mit Sicherheitslücken und mit Schwachstellen, die potenziell ausnutzbar sind. Das Vorherrschende war eine Bluetooth-Sicherheitslücke in den aktuellen Windows 10-Versionen. Die hat aber lediglich zur Folge, dass sich die Bluetooth-Geräte dann nicht mehr mit dem Windows 10 verbinden können. Klar stecken da auch wieder mögliche Exploits dahinter, mit denen man dann erreichen kann, zum Beispiel, dass potenziell Code auf dem System ausgeführt wird. Aber wir reden wirklich also im Verhältnis von der Bluekeep-Schwachstelle war das eigentlich im Juni relativ entspannt. Von daher, jeder, der noch nicht dazu gekommen ist, die Juni-Patches zu installieren, der kann eigentlich vielleicht noch mal gucken, ob er doch noch ein paar Mai-Patches hat, die er installieren könnte.
Okay, entspannte Sicherheitslage, das klingt ja eigentlich ziemlich relaxed.
Ja, das so würde ich es jetzt auch wieder nicht sehen, aber zumindest so, dass man einfach Prioritäten setzen muss. Und das ist halt einfach wirklich die Aufgabe von jedem Admin. Nicht einfach blind jeden Patch installieren, das ist ganz klar, aber schon wirklich ganz deutlich priorisieren, wo habe ich meine Hauptverwundbarkeiten.
Apropos Prioritäten, du hattest auch noch was erzählt von Smartphones, vor deren Einsatz das BSI warnt. Wie liegen die denn auf der Prioritätenliste?
Ja, es ist eigentlich ganz spannend, muss ich wirklich sagen, denn BSI hat das schon mal im Februar gemacht und hat vor solchen aus China stammenden Smartphones und Tablets gewarnt. Und auch jetzt haben wir wieder auf Online-Marktplätzen sogenannte No-Name Android-Smartphones entdeckt, die so Namen wie Doji BL7000 oder Banggood M-Horse Pure One haben. Und das sind tatsächlich No-Name-Billig-Smartphones, die im Bereich zwischen unter 100 oder gerade mal 100 Euro kosten und die wirklich ab Werk mit in der Firmware installierter Schadsoftware ausgeliefert werden. Und mich hat es relativ erschreckt, wie viel Systeme in Deutschland davon betroffen sind. Und man kann eigentlich im Moment nur sagen, dass alle Betroffenen Glück haben, dass die Schadsoftware im Moment eigentlich nur Identifikationsdaten der einzelnen Geräte an den Command-and-Control-Server liefert und noch nicht Schlimmeres kann. Denn die hat eine Nachladefunktion, das heißt, die könnte ohne weiteres zum Beispiel einen Banking-Trojaner nachladen oder einen Keylogger oder ein Bitcoin-Mining-System.
Ja. Okay, also du hast gesagt, es hätte dich erschreckt, wie viele Systeme betroffen sind. Also ich habe von den Namen, ja, vielleicht schon mal gehört, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass die tatsächlich weit verbreitet im Einsatz sind. Gibt es da Zahlen?
Ja, und zwar hat das BSI über die Kontaktaufnahmen zu diesem Command-and-Control-Server von dieser Malware bis zu 20.000 unterschiedliche deutsche IP-Adressen ermitteln können. Das heißt, wir reden davon, dass sogar über 20.000 User in Deutschland mit diesen oder ähnlichen Geräten mit dieser Malware unterwegs sind, aktiv sind und ja nicht wissen, dass auf ihrem System, auf ihrem Smartphone eine Malware sitzt, die, ja, wie gesagt, alles Mögliche nachladen könnte. Die könnte auch ein Tool nachladen, mit dem man die Kamera ausliest oder mit dem man die das Mikrofon aktiviert. Das ist also wirklich, das ist kein Spaß, vor allem, weil diese Systeme bekommt man auch nicht so ohne weiteres sicher. Da muss man wirklich ja ein neues, ein sauberes Firmware-ROM installieren, wenn man Glück hat und der chinesische No-Name-Hersteller liefert überhaupt diese Updates.
Das ist tatsächlich erschreckend. Das ist ein zentrales Kommunikationstool, mehr oder weniger. Man kann telefonieren, man hat seine Bankdaten vielleicht drauf noch als App, seine E-Mail. Wie viele Leute sich da aus vielleicht falsch verstandener Sparsamkeit oder einfach nur Unbedarftheit sowas aufgeheizt haben, oder?
Auf jeden Fall. Also das ist wirklich mal wieder der Punkt, dass man spart da manchmal einfach auch am falschen Ort. Heißt jetzt nicht, dass günstige Geräte grundsätzlich schlecht sind. Ich persönlich bin tatsächlich nur eher der Meinung, also gerade bei Systemen, denen man sein gesamtes privates Leben anvertraut, könnte es sich durchaus lohnen, auf den einen oder anderen namhafteren Hersteller zu setzen.
Dem hätte ich jetzt wenig hinzuzufügen. Was ich vielleicht nur sagen würde an dieser Stelle, das ist immer wieder erstaunlich, wie schnell unser Hirn aussetzt, wenn wir denn irgendwie einen finanziellen Vorteil uns versprechen. Also sei es jetzt bei billigen Smartphones oder sei es bei sozialen Netzwerken. Wir haben ja auch über dieses NIMSIS jetzt berichtet diesen Monat, wo man auch nicht so genau weiß, was es denn eigentlich ist. Also auf der einen Seite soll es ein soziales Netzwerk sein, auf der anderen Seite ist es eine Blockchain-Ökonomie. Und wenn man sich die Seite anschaut, sieht es auch irgendwie aus wie eine kleine Science-Fiction-Kirche. Und wie man die Nutzer da reinloggt, ist quasi erstmal klar. Die Kontaktmöglichkeiten zu anderen Nutzern, aber auch tatsächlich dieser finanzielle Aspekt. Also sobald man sich da registriert, kriegt man für jede Minute einen NIM. Also das ist da diese Währung auf der Plattform. Da kann man sich dann zusätzliche Dienste freischalten, beziehungsweise irgendwann perspektivisch soll man diese NIMs dann auch gegen reale Güter eintauschen können, also bei irgendwelchen Discountern, Drogeriemärkten, was auch immer. Das ist zumindest angedacht. Ja, und die Betreiber von dem Netzwerk machen das natürlich nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit, sondern die wollen ja auch ein bisschen was dran verdienen. Und wie machen sie das? Über die Daten von den Nutzern. Und das ist ganz spannend, weil die nutzen nicht nur die Daten, die die Leute da eingeben, also jetzt Name, Geburtsdatum und dergleichen, sondern die nutzen auch die Daten vom Smartphone. Jetzt sind wir schon wieder ganz nah an einem Trojaner. Ich möchte jetzt die App nicht als Trojaner bezeichnen, aber die macht ganz ähnliche Sachen. Die nutzt nämlich die Positionsdaten und die nutzt auch die Kontaktdaten, die auf dem Handy gespeichert sind und versucht da irgendwelche Relationen herzustellen. Und das ist nicht nur einigen Nutzern auch aufgestoßen, sondern auch der Piratenpartei. Und die haben dann das ganze Ding, also diese Lösung als Werkzeug gebrandmarkt, die man auch für Stalking und Bedrohung von irgendwelchen Leuten benutzen könnte, wenn man es denn es braucht, und explizit davon abgeraten, dieses Tool überhaupt zu nutzen. Die Betreiber sehen es natürlich wieder ein bisschen anders und reden von Missverständnissen. Kennt man ja, aber wenn man sich die Privatsphäre-Einstellungen beziehungsweise die Geschäftsbedingungen von denen anschaut, lässt sich halt nicht leugnen, was sie sich da für Rechte einräumen. Und das macht einen tatsächlich schon ein bisschen Angst. Und man sollte sich vielleicht wirklich überlegen, welche Dienste man nutzt im richtigen Leben.
Ja, also da gebe ich dir wirklich recht. Also ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, wie du gesagt hast, bei Geld setzt unser Hirn aus und mit Blockchain wird alles besser.
Wir stehen da auch so ein bisschen schon bei einer fortgeschrittenen Entwicklung. Also wenn man zurückdenkt an die Jahrtausendwende, da kamen da die Cookies im Browser auf, wo man sich erstmal gefragt hat, was ist das, bis man dann verstanden hat, dass dann tatsächlich irgendwelche Webanbieter einen tracken. Und das wurde ja immer ausgefeilt jetzt mit Fingerprinting von Browsern. Und es gibt da jetzt auch Leute, die sich da tatsächlich in der akademischen Welt damit beschäftigen. Kennst du zum Beispiel Shoshana Zuboff?
Nee, wer ist denn das?
Das ist eine Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Harvard Business School und sie beschäftigt sich mit der Art und Weise, wie Konzerne die Daten ihrer Nutzer ja, nutzen und auswerten für Werbung und dergleichen. Das hatten wir auch schon mehrmals beschrieben, beispielsweise erst Anfang des Jahres, als sich Apple mit Facebook und Google angelegt hatte, weil die halt mehr Daten abgezogen haben mit ihren Apps, als unbedingt nötig war. Und das Ergebnis war halt, dass Apple damals das Enterprise Developer Programm für die beiden ja, Internetkonzerne kurzerhand gestoppt hatte, beziehungsweise die entsprechenden Zertifikate zurückgezogen hat. Ja, und jetzt geht es halt weiter. Jetzt legt sich Apple nicht direkt an mit Google und Facebook, sondern macht das mit einem Produkt und das nennt sich Sign-in with Apple. Und das ist ganz ähnlich gelagert wie diese, ja, kennt man ja diese Schaltflächen, diese Single Sign-ons von Facebook, wo man einmal draufklickt und dann für verschiedenste Dienste sich anmelden kann. Und mit Google geht es ja auch, wenn man da bei irgendeiner Fitnessplattform oder sonst irgendwas ist, klickt man einmal drauf, ist immer angemeldet. Das ist natürlich bequem, aber auf der anderen Seite gibt man da den Konzernen natürlich auch die Möglichkeit, das Nutzerverhalten weitgehend zu tracken beziehungsweise auch verschiedenen Nutzungsszenarien zu korrelieren. Und Apple grätscht da jetzt mehr oder weniger rein mit einer eigenen Lösung, die von außen genauso aussieht, aber ein bisschen anders arbeitet. Also man kann sich da auch einloggen, muss aber den angeschlossenen Anbietern nicht so viel Daten von sich preisgeben. Und das funktioniert so, dass Apple da für jede Anwendung eine eigene zufällige E-Mail generiert. Und mehr muss man dann gar nicht weiterleiten an eigenen Daten. Also man ist quasi ja, transparent mehr oder weniger. Also die Daten können nicht korreliert werden. Apple verfolgt dahinter natürlich eine größere Strategie, wie man vielleicht schon annehmen kann, und spricht von der Privatsphäre als fundamentalen Menschenrecht. Das ist natürlich starker Tobak, könnte man sagen, und sich fragen, ist das jetzt reine Marketingaktion oder meinen Sie das wirklich so?
Ja, das ist eine gute Frage. Also im allerersten Schritt ist es auf jeden Fall Marketing, würde ich sagen. Weil auch Apple will natürlich wahrgenommen werden. Und wenn Apple natürlich wahrgenommen wird als der weiße Ritter, der die Privatsphäre der Nutzer schützt, dann ist das natürlich durchaus ein Grund für manchen, dann vielleicht doch zu einem Apple iOS-Gerät oder einem Mac zu greifen. Auf der anderen Seite muss ich tatsächlich sagen, nehme ich ihn aber auch zu einem gewissen Grad ab. Einfach weil Apple halt tatsächlich nicht in dem Datenbusiness ist. Apple macht keine Geschäfte damit, dass sie die Daten der Nutzer in irgendeiner Form verwerten, sondern die machen einfach ihr Geschäft mit Hardware und mit Services. Und von daher finde ich es eine spannende Sache. Man kann das natürlich auch ein bisschen kontrovers diskutieren, weil Apple ja da schon relativ rigide mit seinen Entwicklern umgeht. Denn das Ganze soll ja zuerst in den Apps in den iOS-Apps kommen, diese Funktion. Und Apple zwingt da zum Beispiel ja seine Entwickler dazu, dass sie, wenn sie ein Sign-in with Facebook oder ein Sign-in with Google in ihrer App verwenden, dass sie dann auch ein Sign-in with Apple verwenden müssen. Und ich weiß gar nicht, wie da der letzte Stand ist, aber ich glaube, sie müssen sogar an die erste Stelle setzen.
Stimmt, das hatten sie in ihren Entwicklerbestimmungen irgendwo aufgeführt, in einem hinteren Artikel, glaube ich. Aber jetzt rein, wenn man es nicht nur marktwirtschaftlich betrachtet, sondern auch so ja, vom Sicherheitsaspekt. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, als Google nicht böse war. Du auch?
Ja.
Ich würde jetzt nicht ausschließen.
Be not evil oder sowas, ne?
Ja, don't be evil hatten sie doch damals. Das ist jetzt ganz still geworden um diesen Spruch. Und ich wollte jetzt meine Hand nicht unbedingt ins Finger legen, dass Apple für immer dieser weiße Ritter bleibt, von dem du da gesprochen hast, weil die übernehmen ja quasi eine zentrale Stelle. Also die generieren zwar diese zufälligen E-Mails für die anderen Dienstanbieter, aber haben natürlich dann auch die Kontrolle über diese zufälligen E-Mails und könnten das, also jetzt rein hypothetisch gesprochen, intern mehr oder weniger zusammenfassen beziehungsweise in Beziehung setzen. Also von daher bin ich noch ein bisschen unschlüssig, ob ich das gutheißen soll oder nicht.
Da gebe ich dir völlig recht, das wird man nie wissen. Man kann, sagen wir mal, aus dem Verhalten der letzten Jahre darauf schließen, dass Apple das wirklich ernst meint, weil die haben sich ja doch schon mehrfach auch mit dem FBI angelegt. Aber eine Garantie für Datensicherheit ist das natürlich in keinem Fall. Also im Zweifelsfall heißt ja nicht mal, dass Apple das bewusst machen muss. Es reicht ja auch, wenn man irgendwelche Schwachstellen in den Systemen hat, über die sich diese Daten dann abgreifen lassen.
Apple hat tatsächlich Schwachstellen?
Ja, nur tu nicht so. Also klar hat auch Apple Schwachstellen. Mit jedem Update, mit jedem Systemupdate werden massig Sicherheitslücken gepatcht. Das ist gar keine Frage. Wir hatten jetzt erst im Juni wieder auch eine Meldung dazu, ich glaube von einem Forscherteam der TU Darmstadt. Da ging es um eine Sicherheitslücke in dem Apple AirDrop-Protokoll. Das ist ein Protokoll, mit dem man zwischen iOS-Geräten und Macs ohne Probleme Daten hin und her schicken kann. Mhm. Und da war eine Schwachstelle drin zum Beispiel, mit der man diese Daten, die dort übertragen wurden, auch abgreifen konnte. Ist natürlich nicht schön, wenn sich jemand dann zum Beispiel eine vertrauliche Firmenpräsentation von seinem Mac auf sein Smartphone rüberschiebt oder umgekehrt und die dann unter Umständen von jemand abgegriffen wird, der das noch gar nicht sehen soll.
Mhm. Es ist jetzt natürlich ärgerlich, aber vielleicht noch eher zu verschmerzen, als wenn man sein ganzes digitales Leben an einer Stelle irgendwo speichert, oder?
Das auf jeden Fall. Also klar, da muss man sich dann halt auch immer überlegen, wie verteile ich meine Daten besser oder halte ich sie lieber an einem Punkt. Wenn ich Daten verteile, dann habe ich viele Stellen, an denen ich entweder eine Schwachstelle habe oder natürlich auch erstmal einen Angriff erfolgen muss. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch immer sagen, je größer das Unternehmen ist, je größer der Ansatzpunkt, desto besser lässt sich das auch schützen. Aber mein klassischer Fall ist zum Beispiel das Thema E-Mail-Server. Ne? Da ist an vielen Stellen noch viel zu tun. Und es wird zwar immer weniger, aber im Business zum Beispiel wird E-Mail immer noch als eine der wichtigsten Kommunikationsformen genutzt.
Und für die Privaten ist es jetzt auch ein bisschen sicherer geworden mit GMX. Die haben jetzt endlich die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeführt, wo man dann quasi mit einer Smartphone-App sich noch sicher ausweisen kann, dass man es auch wirklich ist.
Das stimmt, ja. Also da muss man auch tatsächlich sagen, das endlich muss man wirklich ganz deutlich aussprechen. Denn das hat ja wirklich diesen sogenannten Promi-Hack in Anführungsstrichen von Anfang des Jahres gebraucht, wo viele persönliche Daten von Prominenten im Internet veröffentlicht wurden, dass ein Unternehmen wie United Internet, das GMX und Web.de als E-Mail-Services bietet, endlich auch auf Zwei-Faktor-Authentifizierung setzt, weil das wirklich, es ist keine Silver Bullet, die alles super sicher macht, aber es ist ein wichtiger Schritt, mit dem man E-Mail-Systeme sicherer machen kann. Und ich kann es also wirklich nur jedem empfehlen, der entweder GMX oder Web.de nutzt, dass er für sich die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert. Das ist wirklich extrem wichtig. Und wir zeigen es ja auch in wirklich ganz einfachen Schritten, wie das umzusetzen ist.
Mhm. Wobei wir uns da natürlich ein bisschen mehr an die Endnutzer wenden. Aber wir haben auch Sicherheitstools für Unternehmen vorgestellt diesen Monat. Und zwar hat das der Thomas Joos übernommen. Mhm. Der hat sich mit dem Datenschutz beim Windows Server 2019 beschäftigt. Und das ist so ein fundierter und umfassender Artikel geworden, dass ich mir tatsächlich ausgedruckt und vor meine Nase jetzt gelegt habe, um da überhaupt was erzählen zu können. Das ist wirklich harter Stoff für Administratoren. Und zwar geht es darum, wie man Daten in VMs besonders schützen kann. Es geht darum, wie der Windows Defender Advanced Threat Protection in Windows Server integriert wurde. Und es geht um Privileged Access Management, also um die Art und Weise, wie man Administrationskonten so gestalten kann, dass sie nicht mehr Rechte besitzen, als sie unbedingt haben müssen. Schlagwort ist dabei Just Enough Administration, also nicht mehr Rechte tatsächlich, als die dann brauchen. Mhm. Und wenn man jetzt denken könnte, da ist es zu Ende, da geht es erst richtig los. Dann zeigt er noch, wie man seine Daten in SharePoint und Exchange speichern kann und das auch so machen kann, dass nur berechtigte Personen auf sensible Informationen zugreifen können, also seien jetzt Bankdaten oder Sozialversicherungsnummer oder dergleichen. Dann hat er immer noch kein Ende gefunden und erzählt noch was zur Containertechnologie. Und das ist tatsächlich interessant, weil nämlich die Containertechnologie wesentlich mehr Sicherheit bieten kann als herkömmliche Installationen von virtuellen Servern. Also das.
Auf jeden Fall, ja. Also da kann ich auch schon mal einen kleinen Ausblick geben. Und zwar bringen wir Anfang Juli auch einen vergleichbaren Artikel rund um das Thema Windows 10, also Datensicherheit, Datenschutz mit Windows 10, also mit dem Desktop-Client. Und da gibt es auch ganz spannende Neuerungen. Da sind wir dann bei so Sachen wie der Windows-Sandbox auf einmal. Also es wird eine Sandbox für den Desktop-Client geben. Also da Microsoft macht da schon ziemlich viel mit kleinen Systemtools, mit denen man das System wirklich sicherer kriegt und auch eben die Sicherheit der Daten erhöhen kann.
Mhm. Apropos Tools, ich bin dann auch über eine Sache gestolpert letzten Monat. Ahnst du schon welche?
Ja, ich befürchte ja, dass du mir das noch um die Ohren hauen wirst.
Es geht nämlich um den Datenschutzbeauftragten, den du tatsächlich als Tool bzw. Werkzeug durchgewunken hast. Was hat mich da geritten?
Ja, also so, ich meine das wirklich gar nicht despektierlich. Das ist wirklich ein Loblied, das unser Autor, der Oliver Schoncheck, auf den Datenschutzbeauftragten gesungen hat. Denn es ist doch schon so, viele Unternehmen, wenn sie an Datenschutz denken, dann glauben sie, ich brauche da nur auf irgendein Tool setzen und dann kriege ich das mit dem Datenschutz schon hin. Und sehen dabei einfach nicht, dass ihr wichtigstes Hilfsmittel, ihr wichtigstes Werkzeug, das sie im Köcher haben können, der Datenschutzbeauftragte ist. Und warum sie das nicht sehen, ist eigentlich eine ganz spannende Sache. Denn das kommt meistens eigentlich aus dem Irrtum, dass wenn man gar keinen Datenschutzbeauftragten braucht, man dann auch keine Datenschutzpflichten erfüllen müsse. Und mit dem zusammen kommt auch quasi das Missverständnis, dass man meint, der Datenschutzbeauftragte, der wäre ja auch schließlich verantwortlich für den Datenschutz. Und wie gesagt, wenn man ihn dann eben nicht hätte, dann müsste man sich ja darüber auch keine Gedanken machen. Fakt ist aber leider, und das kann man eigentlich nicht deutlich genug betonen, dass verantwortlich für die Sicherheit der Daten, für den Datenschutz, die Entscheider im Unternehmen sind, also die Geschäftsführer, die Abteilungsleiter und so weiter, nicht der Beauftragte für den Datenschutz. Und ein weiterer Grund, warum eben die Unternehmen auch gern auf den Datenschutzbeauftragten verzichten würden, ist, dass sie den Datenschutzbeauftragten einfach als überflüssig ansehen. Viel Bürokratie und womöglich hält er auch noch die Kolleginnen und Kollegen auf. Und in Wirklichkeit ist es aber schon so, dass der Datenschutzbeauftragte das beste Mittel ist, um in seinem Unternehmen einen durchgängigen Datenschutz überhaupt zu realisieren und damit, das muss man natürlich auch nochmal sagen, auch entsprechende Bußgelder zu vermeiden. Ja. Mhm.
Wobei so ein kleines Unternehmen kann es jetzt vielleicht auch gar nicht leisten, einen eigenen Datenschutzbeauftragten ja zu installieren, oder?
Ja, das ist immer so eine Sache, klar. Ich muss einen Datenschutzbeauftragten für eine gewisse Zeit freistellen, damit der seine Aufgaben erfüllen kann. Und das ist ja nicht nur quasi sich Gedanken darüber zu machen, wie ist denn die Lage des Datenschutzes in meinem Unternehmen, sondern er muss auch die Entscheider, also die Verantwortlichen beraten, unterrichten, er muss die Beschäftigten schulen beraten hinsichtlich der Verarbeitung von Datenschutz. Und muss auch mit den zuständigen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten. Also es ist schon einige Arbeit und man muss dafür zumindest für einen gewissen Zeitraum einen Mitarbeiter freistellen. Mhm. Aber klar, wenn man sich das nicht leisten kann, dann gibt es sowas auch aus externen Datenschutzbeauftragten. Das sind Dienstleister, die sowas als Service anbieten. Und dann setzt man eben darauf. Klar kostet das Geld. Aber auf der anderen Seite, wenn ich 5-6-stellige Bußgelder kassiere, weil ich zum Beispiel sensible Gesundheitsdaten meiner Kunden verloren habe, dann kostet mich das im Zweifelsfall wesentlich mehr.
In der Tat. Also es könnte sich dann langfristig gesehen doch auszahlen, oder?
Auf jeden Fall. Mhm.
Apropos Sicherheit und kritische Infrastrukturen, da hat man doch auch noch einen Beitrag zu Netzwerksicherheit bei Versicherungen, oder?
Ja, da muss ich allerdings tatsächlich sagen, da kann ich wirklich nur ganz grob anreißen, worum es da ging. denn das ist echt ein komplexes Thema. Wir haben ja da vor ein paar Wochen schon mal einen ersten Beitrag über das Thema Netzwerksicherheit im Bereich kritische Infrastrukturen, Wasserversorgung gebracht mit den Berliner Wasserbetrieben. Und wir haben uns diesmal quasi den Sektor Finanz- und Versicherungswesen angeschaut im Bereich der kritischen Infrastrukturen und uns da auch mal angeschaut, und uns vor allem mit einem Experten unterhalten, und zwar dem Dr. Rainer Sommer, der Branchenvertreter für die Finanz- und Versicherungsbranche im UP-Kritis-Rat.
Das ist auch eine göttliche Abkürzung. UP-Kritis was?
Erkläre ich dir gleich nochmal. Aber was ich ganz spannend fand, war wirklich, der Herr Dr. Sommer hat darüber gesprochen, welche Probleme es zum Beispiel gibt, sich mit anderen Versicherungen abzustimmen, wenn es um das Thema Sicherheit geht. Denn es ist klar, wenn es um Sicherheitsrisiken geht, dann muss man sich untereinander am besten austauschen. Denn wenn der eine von einem potenziellen Sicherheitsrisiko erfährt, dann sollten das auch die Mitbewerber wissen, damit die dann darauf reagieren können. Aber wie gesagt, das sind natürlich alles immer noch Mitbewerber. Das heißt, man möchte die natürlich auch nicht zu genau wissen lassen, was man denn hier gerade zum Beispiel an neuen Geschäftsfeldern plant oder Ähnliches. Und von daher ist das also schon eine ganz kitzlige Sache, die da passiert, wie sich die Unternehmen dann letztendlich abstimmen und wie viel sie denn von ihren Sachen verraten. Aber weil du es eben gefragt hast, habe ich ja gesagt, ich will noch mal drauf eingehen. UP-Kritis-Rat, das ist so eine typische Behördendeutsch-Abkürzung. Das Ding nennt sich Umsetzungsplan kritische Infrastrukturen. Und der Rat ist dann eben ein Gremium. Und zwar ist das quasi eine Kooperation zwischen öffentlichen und privaten Stellen. Und zwar zwischen den Betreibern von kritischen Infrastrukturen, zwischen deren Verbänden und zwischen den zugehörigen staatlichen Stellen. Ja, und das nennt sich dann eben im Behörden Kauderwelsch UP-Kritis.
Danke für die Erklärung. Jetzt weiß ich es auch. Wobei dieser Kauderwelsch sich ja nicht nur auf Behörden beschränkt. Das haben wir in der IT-Welt ja genauso.
Da hast du völlig recht. Also das ist da schon fast eigentlich ja, gang und gäbe, oder?
In der Tat, in der Tat. Und wer wären wir, wenn wir nicht einen Beitrag dazu hätten? Und den hat uns der Ralf Dombach nämlich geschrieben. Und da geht es um die Kommunikationsprobleme in und mit der IT. Und da geht es jetzt halt nicht nur darum, sich über die dümmsten anzunehmenden Nutzer vor dem Bildschirm lustig zu machen oder über die abgespaceden Programmierer, die überhaupt keine Peilung vom richtigen Leben haben, sondern über die Kommunikationsprobleme zwischen den beiden mal sachlich zu diskutieren. Weil die haben durchaus auch Auswirkungen auf die Sicherheit, auf die nicht nur auf Sicherheitsempfinden, sondern auf die tatsächliche Sicherheit. Weil wenn der Nutzer nicht versteht, was vor seinem Rechner passiert, beziehungsweise im Rechner, dann kann er auch nicht adäquat darauf reagieren. Und da gibt es tatsächlich etliche Beispiele, die er da zitiert. Zum Beispiel fängt es schon damit an, dass man seinen Nutzern sagen kann, wenn sie eine Mail bekommen, die so aussieht wie Phishing, beziehungsweise man muss es nicht Phishing nennen, sondern eine Mail, wo halt darum gebeten wird, die Zukunftsdaten zu ändern, was jetzt ein typisches Phishing-Szenario sein könnte, ruft doch erstmal euren Anbieter an und fragt, ob das tatsächlich ja, wirklich so ist. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein ganz eigener, einfacher Ratschlag. Oder dann hat er noch die Feder kurz sich angeschaut. Ich sag mal, Feder 550, sagt dir der was?
Puh, ich glaube, das hat irgendwas mit dem E-Mail-Server zu tun, oder?
Irgendwas ist gut, das kann nämlich ganz, ganz viel sein. Es heißt generisch, dass die Mailbox nicht verfügbar ist. Aber warum, weiß kein Mensch. Und das wird meistens aus den Fehlermeldungen rausgekürzt. Also es kann sein, dass der Empfänger unbekannt ist oder das Postfach nicht gefunden wurde oder was gab es da noch oder dass es einen Richtlinienverstoß gab. Es gibt ganz, ganz viele Meldungen, die den Anwender ja im Zweifel verwirren, dass er es wegklickt und man entwickelt da auch eine gewisse Immunität, wo man dann sagt, ja, hey, kann ich eh nicht verstehen, kann ich nichts machen, klicke ich weg. Und das ist gefährlich, weil man damit die Anwender natürlich auch ein bisschen demotiviert, sich mit der Materie zu beschäftigen und vielleicht einen Rechner aus eigenen Stücken ein bisschen abzusichern.
Da hast du auf jeden Fall recht, ja. Also ich glaube sogar, dass das ein echtes Problem ist, auf das wir immer mehr zulaufen. Denn wenn ich es mir in den Unternehmen anschaue, es wird immer mehr Wert darauf gelegt, dass die Mitarbeiter eine quasi Last Line of Defense sind, dass sie mitarbeiten in der IT-Sicherheit mehr oder weniger, indem sie aufmerksam sind. Und man schult ja da auch viel, macht viel Security Awareness. Aber meines Erachtens nach hilft das natürlich alles nichts, wenn die Systeme so kryptisch mit dem Nutzer kommunizieren und dieser Nutzer eben, wo er früher einfach immer in der IT unterwegs war und damit das entsprechende Fachwissen und auch das entsprechende sprachliche Wissen hatte, um zu verstehen, was die Systeme wollen, sind die Benutzer inzwischen einfach in den Fachabteilungen und haben dieses Wissen eben nicht. Und von daher glaube ich schon, dass es da echt an der Zeit ist, dass die IT-Systeme endlich mal lernen, auch vernünftig mit den Benutzern zu kommunizieren.
Mhm. Und an der Stelle können wir jetzt schon wieder fast einen Bogen konstruieren zu den billigen Smartphones von vorhin, weil der Ralf Dombach schließt damit, dass man beim Einkauf von IT-Tools und Software nicht nur auf den Preis achten sollte, sondern vielleicht auch ein bisschen auf die Verständlichkeit und Dokumentation des Ganzen.
Da hast du auf jeden Fall recht. Also das, ich glaube, dass das auch eine ganz wichtige Sache ist. Klar müssen alle Unternehmen darauf achten, dass sie wirtschaftlich arbeiten, aber es ist eben so wie die Sicherheit einer Software als solches oder auch die Sicherheit einer Hardware ein wichtiger Einkaufsgrund sein sollte, sollte man tatsächlich vielleicht das eine oder andere Mal auch drauf schauen, wie funktioniert diese Software denn in Verbindung mit meinen Nutzern dann? Wie sehen denn dort die Kommunikationsmöglichkeiten aus? Weil es ist nicht immer so, dass man sagt, naja, in dem Moment, wo ich eine Software habe, die irgendein umfangreiches Helpdesk-System mitbringt, taugt die nix, weil der Anbieter ja schon davon ausgeht, dass er entsprechende Fälle haben wird, wo sich ein Helpdesk-System dann nötig wird. Von daher, das kann ich also durchaus auch so unterschreiben.
Ja, und das können wir jetzt eigentlich so stehen lassen. Also dem hätte ich jetzt wenig hinzuzufügen.
Nee, ich finde das auch jetzt ein wirklich schönes Schlusswort. Vor allem, wenn ich auf die Uhr schaue, weil wir hatten ja eigentlich angedacht, dass wir maximal eine halbe Stunde machen. Und da sind wir schon wieder gut drüber hinaus. Und von daher, ja, von meiner Seite vielen, vielen Dank. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, es hat Ihnen, liebe Zuhörer, auch viel Spaß gemacht. Und von meiner Seite aus glaube ich, sind wir jetzt am Ende von unserem ersten Security Insider Podcast und ich sage danke und tschüss.
Dem schließe ich mich an und sage ciao, bis zum nächsten Mal.
Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Wo Sie uns abonnieren können, wissen wir noch nicht.